Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit Staffel 2, Folge 3. In der letzten Folge ging es um das Thema Lehrkräftegesundheit. Und es haben mich noch nie nach einer Folge so viele Nachrichten und Zuschriften erreicht wie nach dieser. Lustigerweise ging es aber fast nie um das Thema der Folge, sondern um einen kleinen Aspekt, der in dieser Folge ganz am Rande vorkam. Den motivierenden Unterrichtseinstieg und meine Aussage, man könne sich die Vorbereitungszeit dafür sparen. Und zu dieser Aussage gab es viel Widerspruch. Deshalb habe ich mir gedacht, eigentlich ein recht interessantes Thema. Vielleicht finde ich dazu eine interessante Studie. Ich habe keine gefunden, aber dafür einen Artikel zu einem Thema, das eng damit zusammenhängt und das schön zeigt, wie man das pädagogische Konzept des sogenannten motivierenden Unterrichtseinstiegs einer fundierten und empirisch gut belegten Theorie aus der Psychologie gegenüberstellen kann.
Worum geht es in dieser Folge?
Es geht um den Artikel Work Motivation and Satisfaction, Light at the End of the Tunnel. Auf Deutsch Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, Licht am Ende des Tunnels. Von Edwin Locke und Gary Latham, erschienen im Jahr 1990 in der Zeitschrift Psychological Science. Es handelt sich um einen Klassiker aus der Organisationspsychologie, der aber auch extrem häufig im pädagogischen und pädagogisch-psychologischen Kontext zitiert wird. Unter anderem immer wieder von John Hattie. Darin wird ein umfassendes Modell zur Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit skizziert, anhand dessen sich erklären lässt, welche Faktoren bei Arbeitsprozessen und auch bei Lernprozessen zu hoher Motivation und zu hoher Zufriedenheit führen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Der motivierende Unterrichtseinstieg darf in keiner Lehrprobe und keiner Hospitationsstunde fehlen. Er ist Teil aller gängigen Artikulationsschemata von Unterricht und dies bedeutet, dass diesem Element von Unterricht offenbar eine extreme Wichtigkeit zugeschrieben wird. Aber ist diese Zuschreibung begründet? Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, was muss am Anfang eines Lernprozesses oder einer Lerneinheit passieren, damit Schülerinnen und Schüler möglichst durchgehend motiviert sind und am Ende der Lernerfolg möglichst hoch ist? Der Artikel von Locke und Latham ist für Lehrerinnen und Lehrer besonders deswegen interessant, weil er alle Kriterien für ein gutes und praxisrelevantes Modell genau zu dieser Frage erfüllt. Er basiert auf umfangreichen und langjährigen Studien, auf Konstrukten und Theorien, die jeweils für sich theoretisch und empirisch gut abgesichert sind, und er ermöglicht vielfache praktische Implikationen. Insofern stellt er sozusagen einen Gegenpol zum Ansatz des sogenannten motivierenden Unterrichtseinstiegs dar, wie er in der Pädagogik oft beschrieben wird. Bei beidem handelt es sich um Begründungen dafür, wie Motivation erzeugt, aufrechterhalten oder gesteigert werden kann. Aber im ersten Fall passiert dies auf der Basis von Forschung, im anderen Fall auf der Basis von teilweise naiven und nicht belegten Alltagstheorien. Ich weiß nicht, wo die Idee des sogenannten motivierenden Unterrichtseinstiegs ursprünglich herkommt, aber sie taucht bereits im Jahr 1959 im Formalstufenmodell Padua des Schweizer Pädagogen und Psychologen Hans Äbli auf. Padua ist ein Akronym für Problemdarstellung, Aufbau, Durcharbeiten, Üben, Anwenden. Die erste Phase, die Problemdarstellung, soll Lernende an eine neue Thematik hinführen und ein Motiv bieten, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge natürlich einmal die einschlägige Ratgeberliteratur zum sogenannten motivierenden Unterrichtseinstieg aus der Pädagogik durchgesehen und ich zitiere aus einem Ratgeber: Gelungene Unterrichtseinstiege können viel mehr als nur der Auftakt für die folgenden 45 oder 90 Minuten zu sein. Sie können als Appetithäppchen fungieren und den Schülerinnen und Schülern Lust auf den Unterricht machen. Sie können das Ankommen in der Stunde erleichtern und die Lernbereitschaft wecken. Sie können den Kopf frei machen für neue Themen, motivieren und Interesse wecken. Sie können die Begeisterung für ein Thema entfachen und den Entdeckergeist wecken. Zitat Ende. Beispiele für solche Einstiege sind: Schülerinnen und Schüler Thesen aufstellen lassen, ein Austausch zu einem aktuellen Ereignis, ein stummer Impuls, zum Beispiel in Form einer Karikatur, die emotionale Ansprache, das Auslösen persönlicher Betroffenheit, das Herstellen eines sogenannten Lebensweltbezugs bis hin zur klassischen Osterhasenpädagogik. Ich verstecke euch das Stundenthema, ihr müsst es suchen. Und dann gehen 10 bis 15 Minuten einer Unterrichtseinheit dafür flöten, dass Schülerinnen und Schüler ohne jeden Nutzen herumraten, worum es eigentlich gleich gehen wird. Natürlich gibt es zwischen diesen Herangehensweisen mit Sicherheit Unterschiede bezüglich ihres Potenzials im Sinne Aiblis, ein Motiv zur Auseinandersetzung zu bieten. Aber die grundsätzliche Annahme, die hinter diesen Vorgehensweisen steckt, ist die, dass ein bestimmter kurzer Anreiz am Anfang einer Lerneinheit dazu führt, dass Interesse geweckt und dieses dann zu einer anhaltenden intrinsischen Motivation über die Lerneinheit hinweg führt. Und das idealerweise mehrfach hintereinander pro Tag. Ein solches durch einen Anreiz gewecktes Interesse wird in der Psychologie als Situational Interest, also situationales Interesse, bezeichnet. Ein Zustand, der durch Umweltmerkmale ausgelöst wird und durch Vergnügen oder affektive Beteiligung oder Neugierde gekennzeichnet ist. Anders als dauerhaftes persönliches Interesse ist situatives Interesse vorübergehend und kann durch die spezifischen Merkmale einer Situation beeinflusst werden. Ein Beispiel für situatives Interesse könnte ein Schüler sein, der normalerweise wenig Interesse an Mathematik hat, aber während eines praktischen Projekts plötzlich fasziniert ist, weil die Lehrerin oder der Lehrer einen spannenden Kontext nennt, für den das behandelte mathematische Verfahren relevant ist. Das Problem am Situational Interest, im Gegensatz zum persönlichen Interesse, stellt es einen schwachen und lediglich indirekten Prädiktor für intrinsische Motivation und Lernerfolge dar. Wenn sich aus situationalem Interesse kein echtes persönliches Interesse entwickelt, hat es keinen motivationssteigernden Effekt. Es gibt zudem zwei Formen situationalen Interesses, nämlich ausgelöstes und aufrechterhaltenes situationales Interesse. Die erste der beiden Formen kann durch verschiedene Herangehensweisen ausgelöst werden, nämlich solche, die in der Lage sind, Neugier zu wecken oder selbstständiges Entdecken oder Hypothesentesten zu ermöglichen. Ausgelöstes situationales Interesse ist jedoch überhaupt nicht geeignet, die intrinsische Motivation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Intrinsische Motivation kann nur durch aufrechterhaltenes situationales Interesse gefördert werden und dieses wiederum entsteht nur, wenn Schülerinnen und Schüler Inhalte als für sich bedeutsam wahrnehmen. Die Annahme, dass das Wecken von situationalem Interesse am Anfang einer Lerneinheit dazu führt, dass eine anhaltende Motivation über die Lerneinheit hinweg ausgelöst wird und das mehrfach hintereinander pro Tag, lässt sich motivationspsychologisch kaum begründen. Die Annahme hinter der Theorie von Locke und Latham ist demgegenüber die, dass Motivation und Zufriedenheit in erster Linie von anspruchsvollen Zielen, hoher Herausforderung, hoher Erfolgserwartung, hohen Selbstwirksamkeitserwartungen und Informationen zur Zielerreichung in Form von Feedback abhängen. Es geht nicht darum, situationales Interesse zu wecken, sondern einen Lernprozess von Anfang bis zum Ende so zu gestalten, dass klar ist, was erreicht werden soll, wie das geht und wie man am Ende erkennt, ob man es erreicht hat.
Was wurde genau erforscht?
Das vorgestellte Modell basiert auf verschiedenen wissenschaftlichen Methoden und Forschungsansätzen aus dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie, In erster Linie auf mehreren hundert experimentellen Studien. Zudem bezieht es sich auf andere bereits gut abgesicherte Theorien wie die Goal-Setting-Theory, die Zielfestlegungstheorie, die ebenfalls von den beiden Autoren stammt, die Expectancy-Theory oder Erwartungstheorie von Victor Vroom und die sozialkognitive Theorie von Albert Bandura. Die Goal-Setting-Theory von Locke und Latham besagt, dass spezifische, anspruchsvolle Ziele zu besseren Leistungen führen als vage oder einfache Ziele. Die Erwartungstheorie von Vroom sagt, dass die Leistung eine multiplikative Funktion von Erwartung, also die Überzeugung, dass Anstrengung zur Leistung führt, Instrumentalität, also die Überzeugung, dass Leistung zu Belohnung führt, und Valenz, dem Wert der Konsequenz des Verhaltens ist. Und schließlich die sozial-kognitive Theorie von Bandura. Diese enthält insbesondere das Konzept der Selbstwirksamkeit, die sich auf die Erwartung dessen bezieht, wie gut man Handlungen ausführen kann, die zur Bewältigung bestimmter Situationen erforderlich sind. Locke und Latham haben in diesem Artikel alle drei Theorien integriert und mit zusätzlichen empirischen Ergebnissen angereichert. Das resultierende Modell wird als der High-Performance-Cycle bezeichnet, der den Zusammenhang zwischen dem Setzen anspruchsvoller Ziele, Motivation, Zufriedenheit und dem Arbeits- bzw. Lernergebnis beschreibt.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Der High-Performance-Cycle beginnt damit, dass Personen mit hohen Herausforderungen oder anspruchsvollen Zielen konfrontiert werden. Diese hohen Herausforderungen führen in dem Fall, in dem hohe Erfolgserwartung, hohe Selbstwirksamkeitserwartung und für die Bewältigung ausreichende Fähigkeiten vorliegen, zu hoher Leistung. Das Feedback dazu, ob und inwieweit die Aufgabe erfolgreich bewältigt wurde, beeinflusst wiederum die Erfolgs- und Selbstwirksamkeitserwartungen. Hohe Leistungen wirken sich zudem positiv auf die Zufriedenheit und das Engagement aus. Nochmal langsam. Voraussetzung für das Entstehen von Arbeits- oder Lernmotivation ist die Vorgabe von anspruchsvollen Zielen. Und Vorgabe heißt, diese müssen explizit genannt werden und für die Personen, die daran arbeiten sollen, transparent sein. Schülerinnen und Schüler müssen diese Ziele nicht wie ein Osternest suchen, sondern sie brauchen eine klare Mitteilung dieser. Ob Ziele selbst gesetzt werden oder durch andere Personen vorgegeben werden, hat übrigens keinen Einfluss auf das Engagement. Damit die Ziele erreicht werden können, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Erstens, hohe Erfolgserwartungen. Personen müssen davon ausgehen, dass Anstrengung zu erhöhter Leistung und erhöhte Leistung zu einem erstrebenswerten Ergebnis führen. Zweitens, hohe Selbstwirksamkeitserwartungen. Personen müssen davon ausgehen, dass sie die gesetzten Ziele durch ihr Handeln erreichen können. Drittens, ausreichende Fähigkeiten. Selbstverständlich müssen Personen überhaupt einmal über die Fähigkeiten verfügen, die zur Erreichung der Ziele nötig sind. Zielsetzungen sind nur dann effektiv, wenn es Personen durch Feedback ermöglicht wird, nachzuvollziehen, inwieweit die Ziele tatsächlich erreicht wurden. Ohne Feedback sind die Effekte von Zielsetzungen kurzfristig und sehr gering. Die Mechanismen, durch die Ziele, Zielerwartungen und Selbstwirksamkeitserwartungen die Leistung beeinflussen, werden von Locke und Latham wie folgt beschrieben. Anspruchsvolle Ziele und hohe Selbstwirksamkeit führen dazu, dass Personen länger an Aufgaben festhalten als bei anspruchslosen Zielen und geringer Selbstwirksamkeit. Menschen mit anspruchsvollen Zielen sind nicht zufrieden, bis sie ihre Ziele erreicht haben oder ihnen so nahe wie möglich gekommen sind. Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit halten in schwierigen Situationen durch, weil sie überzeugt sind, dass sie erfolgreich sein können. Hohe Ziele und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen führen auch dazu, dass Menschen bei zeitlich begrenzten Aufgaben mehr Anstrengungen unternehmen. Und schließlich beeinflussen Ziele die Leistung indirekt, indem sie Menschen anregen, Pläne zur Erreichung ihrer Ziele zu entwickeln. Die Autoren schließen übrigens mit dem expliziten Hinweis, dass der High-Performance-Cycle nicht nur für Arbeitsorganisationsprozesse, sondern auch für Bildungskontexte relevant ist.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
In der letzten Folge habe ich etwas provokativ behauptet, dass die Vorbereitungszeit für Unterricht reduziert werden kann, indem das Konzept des sogenannten motivierenden Unterrichtseinstiegs getilgt wird. Ich habe dies damit begründet, dass diese pädagogische Herangehensweise keine motivationspsychologische Grundlage hat, es keine empirischen Belege dafür gibt, dass sie die Motivation von Schülerinnen und Schülern erhöht und dass vorhandene Studien sogar zeigen, dass sie Lernerfolge behindern kann. Sollte es Studien geben, die nachweisen, dass situationales Interesse zu einer erhöhten Lern- oder Leistungsmotivation über einen längeren Zeitraum hinweg führt, dann schicken Sie mir diese bitte gerne. Bis dahin bleibe ich dabei. Ob ein Unterrichtseinstieg motivierend wirkt oder nicht, hängt nicht davon ab, ob er situationales Interesse auslöst, sondern ob sich aus ihm herausfordernde Ziele ergeben, sowie die Gelegenheit erkennbar wird, diese zu erreichen. Konkret bedeutet dies, ein nachweisbar motivierender Unterrichtseinstieg ist die transparente Erläuterung der Ziele der Lerneinheit. Zur Erläuterung gehört die Operationalisierung dieser Lernziele und das heißt, wie erreicht man die Lernziele und woran erkennt man, dass man sie erreicht hat. Am Ende der Lerneinheit haben die Schülerinnen und Schüler dann die Gelegenheit und Möglichkeit zu überprüfen, ob sie die Ziele erreicht haben. Ziele werden so definiert, dass sie zu den Fähigkeiten und Vorkenntnissen der Lernenden passen und in Bezug auf diese anspruchsvoll, aber erreichbar sind. Ein Einstieg kann Lernende im Sinne Eblis an eine neue Thematik hinführen und ein Motiv bieten, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dafür, ob Lernende dauerhaft motiviert sind, ist dies vernachlässigbar. Außerdem sind sicherlich nicht alle in der einschlägigen Ratgeberliteratur beschriebenen Einstiegsformen überhaupt geeignet, ein solches Motiv zu bieten. Die offensichtlich noch immer beliebte Osterhasenpädagogik, Lernende müssen auf der Basis eines Impulses das Stundenthema erraten oder sonst zu irgendetwas herumraten, bewirkt eher das Gegenteil. Und verschwendet zudem wertvolle Lernzeit. Motivation entsteht nicht aus einem kurzfristigen Anreiz, sondern aus der andauernden Erfahrung, anspruchsvolle Ziele erreichen zu können. Motivation entsteht nicht durch methodische Oberflächenmerkmale, sondern durch das Erleben von Selbstwirksamkeit. Und darum sollte man, wenn man Schülerinnen und Schüler motivieren möchte, ganz andere Fragen stellen, als die nach dem methodischen Einstieg in eine neue Lerneinheit. Wenn Sie bei der Vorbereitung, statt diese eine perfekte Einstiegskarikatur im Internet zu suchen, die Lernziele der Lerneinheit klar definieren und transparent operationalisieren, haben Sie für die Motivierung Ihrer Schülerinnen und Schüler definitiv mehr getan.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ich möchte Sie noch auf zwei Forschungstexte hinweisen. Erstens, Edwin Locke und Gary Latham haben ihre Ergebnisse mehrfach repliziert und ihr Modell auch mehrfach angepasst. Und im Jahr 2019 haben sie einen Artikel veröffentlicht, der auf ein halbes Jahrhundert ihrer Forschung zur Zielerreichung zurückblickt. Sie zeigen darin, dass sich das Modell über sehr viele Kontexte hinweg generalisieren lässt und zeigen eine Reihe zusätzlicher Einflussvariablen auf, die sich auf den Zusammenhang von Zielen und Leistung auswirken. Und zweitens, besonders interessant finde ich eine recht aktuelle Studie von Corwin Senko, Andrew Perry und Melissa Greiser aus dem Jahr 2022. In dieser zeigen die Autoren und die Autorin, dass sich das Auslösen von situationalem Interesse am Anfang von Lerneinheiten sogar negativ auf den Lernerfolg auswirken kann. Das situationale Interesse führt unter bestimmten Bedingungen bei Lernenden zu Selbstüberschätzung und moderiert durch diese Variable kommt es zur Verschlechterung der Lernergebnisse. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Die vorgestellte Forschungsarbeit ist nicht nur ein Klassiker der psychologischen Forschung, sondern sie hat auch unmittelbare praktische Relevanz für den Bereich des Unterrichts. Sie zeigt, wie Zielsetzung, Motivation und Lernerfolge miteinander zusammenhängen und wie Bedingungen für motiviertes Lernen in der Praxis ganz einfach hergestellt werden können. Und deshalb handelt es sich aus meiner Sicht um eine Forschungsarbeit, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.